Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Judicum. Es gibt ja das Zitat, bei Geld hört die Freundschaft auf. Und in unserem Fall heute geht es im Prinzip genau um eine solche Konstellation. Es geht nämlich um eine Gemeinschaft von 5 Freunden, die nach einem alkoholreichen Abend einen Gewinncode unter dem Kronkorken einer Bierflasche fanden. Einer der Freunde steckte sich diesen Kronkorken dann ein und beanspruchte den Gewinn für sich alleine. Das war ein Auto im Wert von, wir gehen bei unserem Fall, von ca. 20.000 Euro aus. Und ja, einer der 4 anderen Beteiligten gefiel das nicht so. Die wollte natürlich ein Stück vom Kuchen abhaben. Und ja, ob sie das dann bekommen hat und ob die ganzen Freunde da dann am Ende noch Freunde waren, das erfahrt ihr nach dem Intro.
Judicum, der Podcast von und für Jurastudenten.
Zunächst war ein schönes Wochenende im Freien geplant, bei dem die Freunde K, B, H und U in Zelten schlafen wollten. Relevant für uns sind eigentlich nur die K, also die Klägerin, und der B, der Beklagte. Da sich die Wetterlage verschlechterte, entschieden sich die Freunde aber dann doch eine Ferienhauswohnung zu mieten, also umzudisponieren von dem eigentlichen Zelt, ne, in die Wohnung. Die Freunde vereinbarten, dass alle Kosten am Ende des Wochenendes durch 5 geteilt werden sollten. U, also einer der Freunde, der machte sich dann auf den Weg, um ein paar Kästen Bier zu besorgen. Dabei war nicht vereinbart, welche Biersorte besorgt werden sollte. Vielmehr wollten hier die Beteiligten einfach sich mit irgendeinem alkoholischen Getränk, wollten sich's gut gehen lassen. Die von U besorgten Flaschen waren hier Einheitsflaschen und wiesen keine Individualmerkmale von einer bestimmten Marke oder so auf, sondern es war so, dass diese Flaschen Einheitsflaschen waren. Also da, wo immer Bier reinkommt, die bestimmte Flaschenform, diese braunen Flaschen.
0,15 Flasche.
Genau. Die Firma L veranstaltete ein Gewinnspiel, bei dem unter ein paar Kronkorken ein Gewinn von einem Kfz mit dem Wert von ca. 20.000 Euro zu holen war.
Was war es denn? Ein Polo?
Ich weiß es gar nicht genau. Der B war zwar aufgrund kurzzeitigen Defekts seines Motorrads nach Hause gefahren, kam jedoch dann anschließend wieder und feierte natürlich mit. Ne? Die Beteiligten tranken das Bier genüsslich und legten dann alle Kronkorken immer mal wieder so unwissend von der Gewinnchance auf den Tisch, wo bereits viele leere Bierflaschen dann schon standen. Der nicht so betrunkene B, der ja einen Motorradschaden hatte und nachher noch dazugestoßen ist, der hat dann so dann als erster diesen Kronkorken dann mit dem Gewinnsignal entdeckt, freute sich kurz, teilte es den anderen Beteiligten mit, rief dann natürlich, wie soll es auch anders sein, seine Mama erstmal an, freute sich dann noch ein bisschen mehr und ließ den besagten Kronkorken dann in seiner Tasche verschwinden. Am nächsten Tag stand das Zusammenrechnen aller Ausgaben und Kosten an, wie vorher besprochen. Jeder zahlte seinen Anteil. Die Mama des B gab in der Zwischenzeit den Gewinncode auf der Website der L ein und rief ihn dann nochmal an, um diesen Gewinn zu bestätigen, was der B dann aber auch den anderen Beteiligten mitteilte. In den Spielbedingungen der L standen die üblichen Dinge drin, also zum Beispiel, man sollte über 18 sein, in Deutschland wohnen und in Besitz des originalen Kronkorkens sein und diesen dann im Original einschicken. Wir gehen hier davon aus, dass durch die Einsendung des Originals zurück an L eine Eigentumsübertragung passiert ist. Das heißt, durch die Einsendung hat die Firma L wieder das Eigentum an den Kronkorken erlangt und im Umkehrschluss wird dadurch dann der Gewinn freigegeben.
Und du hast am Anfang so einen schönen Spruch gebracht, bei Geld hört die Freundschaft auf. Ich nehme mal an, das geht jetzt in eine Richtung, die nicht mehr so schön ist von den Freunden.
Genau, richtig. Natürlich kam es zu Diskussionen um den entsprechenden Gewinnanteil. Der Beklagte bot den Übrigen dann an, noch eine Zahlung von jeweils 1.000 Euro zu zahlen, was aber hier bei uns eigentlich nicht mit in die Prüfung aufgenommen wird. Die Klägerin ist hier der Meinung, dass durch den gemeinsamen Erwerb der Bierkästen eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts gemäß den Paragraphen 705 fortfolgende BGB eingetreten ist, weshalb hier ein Anspruch auf einen gewissen Anteil des Gewinns, natürlich hier ein Fünftel des Wertes des Autos sozusagen, hier auch besteht. Außerdem könne man hier keinen Verzicht auf den Gewinn darin sehen, dass einer der Beteiligten den Kronkorken einfach so auf den Tisch warf, Ist ja auch vielleicht irgendwo logisch, oder? Mhm. Aber das prüfen wir nochmal, ne?
Okay, also man weiß jetzt auch nicht mal unbedingt, wer jetzt diesen Kronkorken quasi, also wer diese glückliche Flasche gezogen hat.
Und es ist so, dass der gesamte Ablauf auch unter den Beteiligten strittig war.
Es war ja sowieso wahrscheinlich ein etwas längerer Abend, nehme ich mal an.
Ja.
Passieren immer verschiedene Storys im Rückblick, genau.
Nochmal kurz zur Info, also im Originalurteil standen auch noch ein paar Daten zu dem Wert des Fahrzeugs. Der Beklagte machte im Originalurteil auch noch Aufwendungen geltend, die er angeblich für das Fahrzeug hier aufgewendet hat. Und wir lassen diese Aufwendung aber hier erstmal weg. Wir fragen uns einfach nur, ob die Klägerin hier einen Anspruch gegen den Beklagten auf Zahlung des Gewinnanteils in Höhe von 1/5 des Wertes des Fahrzeugs, also wir sagen jetzt 20.000 Euro, also 1/5.
4.000 Euro.
Genau, sind 4.000. Zunächst könnte ein Anspruch auf Verteilung des Überschusses aus § 734 BGB vorliegen. Hiernach können die einzelnen Gesellschafter einer GbR die anteilige Verteilung des Überschusses verlangen, nachdem die Gesellschaft auseinandergesetzt wurde. § 731 BGB regelt das Verfahren nach der Auseinandersetzung.
Aber da du ja die ganze Zeit von GbR sprichst, nehme ich einfach mal an, dass die in der Prüfung ganz von vorne steht, dass wir jetzt erstmal gucken müssen, ob überhaupt eine GbR zustande gekommen ist.
Genau. Also wir bräuchten erstmal, wie du schon gesagt hast, eine GbR. Wonach? Nach welcher Norm?
705.
Genau.
Ach.
Und was ist denn die Voraussetzung für eine GbR?
Also wir brauchten ja hier natürlich einen Gesellschaftsvertrag beziehungsweise einen Vertrag, worin ja die Leute, die entsprechenden Menschen, diese fünf Freunde da einen gemeinsamen Zweck verfolgen.
Ja, und dieser Vertrag muss sich ja jetzt erstmal auf diesen Kauf der Bierkästen beziehen und damit halt auch irgendwo auf das Einbeziehen dieses Gewinnspiels. Zwar gab es keine Vereinbarung über den Kauf von den Bierkästen, also welche speziellen Bierkästen jetzt von dem U hier gekauft werden sollten und auch, dass da ein Gewinnspiel dabei war. Vielmehr schlossen die Beteiligten aber einen Vertrag, der auf die gemeinsame Reise und den gemeinsamen Ausflug gerichtet war, zu dem der gemeinsame Konsum von alkoholischen Getränken hier auch wohl zuzuzählen sein könnte. Aber die Beteiligten hatten hier keinen hinreichend dargelegten Rechtsbindungswillen. Mithin gab es auch keine gemeinsame Kasse, aus der alle Kosten getilgt wurden. Und somit ist ein Gesellschaftsvertrag bezüglich dieser Bierkästen erstmal nicht zustande gekommen.
Das heißt, wir lehnen jetzt quasi an der Stelle einen Rechtsbindungswillen von den Beteiligten ab.
Ja.
Ich vermute jetzt auch einfach mal, dass es in der Originalentscheidung so war, dass natürlich dann der Beklagte jetzt gesagt hat, nee, ich hatte da jetzt keinen Rechtsbindungswillen und dann haben wir natürlich Beweisschwierigkeiten.
Ja, wer weiß. Ne? Also als nächstes kommt ein Paragraph 280 Absatz 1, also der Schadensersatzanspruch aus dem Schuldrecht in Betracht in Verbindung mit 280 Absatz 3, also Schadensersatz statt der Leistung und 283 und 749 BGB. Die Klägerin könnte also einen Schadensersatz statt der Leistung wegen nachträglicher Unmöglichkeit des Aufhebungsanspruches geltend machen. Was bedeutet das konkret? Also im Paragraph 749 Absatz 1 wird der Aufhebungsanspruch jedes Teilnehmers einer sogenannten Bruchteilsgemeinschaft geregelt.
Das heißt, wir sind jetzt quasi immer noch irgendwie in den 700ern, aber wir sind gar nicht mehr bei der GbR, sondern bei einer sogenannten Bruchteilsgemeinschaft.
Richtig. Wenn also hier alle Voraussetzungen vorliegen, dann kann die K, also die Klägerin hier, die Aufhebung der Bruchteilsgemeinschaft verlangen, weshalb dann alle Leistungen anteilig dann also verrechnet werden und dann zurückgewährt werden, beziehungsweise überhaupt dieser Anteil erstmal ausgeschüttet werden muss. Also zunächst bräuchten wir ein Schuldverhältnis im Sinne des Paragraphen 280 Absatz 1 Satz 1 und hier besteht ja eine Bruchteilsgemeinschaft. Und weißt du, was eine Bruchteilsgemeinschaft ist?
Also wir prüfen jetzt quasi, ob die Bruchteilsgemeinschaft dieses Schuldverhältnis darstellen könnte.
Genau, okay, wir prüfen also erstmal, was liegt hier überhaupt für eine Konstellation vor.
Also so eine Bruchteilsgemeinschaft, jetzt kurz zur Erklärung, ist eine Gemeinschaft, in der mehrere Personen gemeinsam eine Sache besitzen im Endeffekt. Das heißt, sie haben Miteigentum nach Bruchteilen. Das steht, glaube ich, in § 1008 BGB drin. Und dieses Rechtsverhältnis richtet sich nach § 741 BGB.
Richtig. Und
ganz kurz nochmal, man muss es natürlich von der Gesamthandsgemeinschaft in dem Fall dann abgrenzen. Das nochmal zur Erklärung, wo überhaupt die Rechtsnatur im Endeffekt dann liegt.
Ja, Und in dem Fall müssen wir erstmal schauen, ob hier überhaupt Alleineigentum durch den U hier erworben wurde oder ob Miteigentum erworben wurde durch alle Beteiligten.
Und das wäre dann eine Bruchteilsgemeinschaft in dem Fall?
Genau.
Okay.
Und hier kann man gut argumentieren, dass eine gewisse Interessenslage vorliegt, denn die Beteiligten haben sich vorher abgesprochen darüber, dass der Alkohol gekauft werden sollte und natürlich auch dann gemeinsam konsumiert.
Also der gemeinsame Umtrunk, ne?
Ja. Und dann müsste der U aber auch bei Abschluss des Vertrages als Stellvertreter für die anderen agiert haben, nach 929 erstmal, Einigung und Übergabe, und 164 Absatz 1 wegen der Stellvertretung an sich. Zwar gilt hier immer noch das Prinzip der Offenkundigkeit, aber Geschäfte des täglichen Lebens, wie man das immer so schön sagt, oder Geschäfte für den, den es angeht, erfordern hier keine zwingende Angabe des Stellvertretenden.
Und das haben wir hier bei dem, ja, bei dem Bierkasten auf jeden Fall.
Bezüglich der Flaschen stellt sich dann aber auch noch die Frage, ob bei typischen Pfandflaschen eine Eigentumsübertragung überhaupt stattfindet, beziehungsweise stattfinden kann, oder wie damit umzugehen ist, dass manche Flaschen Einweg sind und manche individual Mehrweg. Kurz gesagt können wir hier sagen, im Sachverhalt stand auch, es handelt sich hier um Einheitsflaschen, die also nicht durch den Hersteller individualisiert wurden, und deshalb kann das Eigentum bei dem Kauf an der Flasche hier erworben werden. Eigentlich kann diese Diskussion deshalb auch dahin stehen, weil es ja nur um den entsprechenden Kronkorken geht, also gar nicht mal um das Eigentum an der Flasche an sich, sondern nur an dem Kronkorken.
Und an der Stelle kann man, glaube ich, ganz kurz ansprechen oder sich fragen, das hast du im Sachverhalt vorhin auch ganz kurz angesprochen, ist, ob dieses Werfen des Kronkorkens auf den Tisch eventuell eine sogenannte Derelektion ist, also eine Eigentumsaufgabe. Das steht im Paragraph 959 BGB drin. Ja. Aber dafür müssen wir immer eigentlich den Willen desjenigen anschauen, der quasi diese Derelektionshandlung vollzogen hat. Und hier können wir uns eigentlich, ja, können wir eigentlich nicht davon ausgehen, dass derjenige, der einen Kronkorken auf den Tisch wirft, damit jetzt wirklich eine Eigentumsaufgabe vollziehen will. Also das muss man eigentlich jedes Mal sehr relativ restriktiv auslegen.
Ja. Die Beteiligten haben also im Ergebnis, also im Ergebnis bei der Prüfung des Schuldverhältnisses Miteigentum an dem Kronkorken begründet und wurden so zur Bruchteilsgemeinschaft gemäß § 749 Absatz 1.
Also quasi dann, jeder hat quasi sein Fünftel Eigentum daran erworben.
Ja.
Okay, nochmal nur zum Verständnis.
Und das Schuldverhältnis liegt jetzt eben gerade in der Konstellation zwischen K und B.
Okay.
Nochmal zur Wiederholung. Dann kommen wir zur Pflichtverletzung. Jeder Beteiligte der Bruchteilsgemeinschaft kann jederzeit hier die Aufhebung dieser verlangen, nach § 749 Absatz 1. Der Beklagte hat jedoch den Kronkorken bereits zurück an L übereignet, damit der Gewinn ja natürlich auch ausgegeben werden kann. Dies ist in solchen Fällen typisch, in dem eine gewisse, also die Eigentumsübertragung an dem Kronkorken an die ursprüngliche Firma vorliegt und dann daraus resultierend die Auslobung des Gewinnes nach § 657. Mhm. L hat hier natürlich auch gutgläubig das Eigentum an dem Kronkorken erhalten. Die Sache ist ja nicht abhandengekommen, denn die wurde nicht geklaut, ist jetzt auch nicht verloren gegangen und wurde auch nicht gegen den Willen der anderen Beteiligten übereignet. Also davon kann man noch nicht ausgehen. Wenn nun das Eigentum an dem Kronkorken wieder bei der Firma L liegt, haben die Beteiligten ja auch kein Miteigentum mehr an ihm, weshalb ein Anspruch auf Aufhebung der Gemeinschaft schon deshalb ausscheidet, weil die Leistung ja jetzt nicht mehr erbringbar ist nach 275 Absatz 1.
Und jetzt nochmal ganz kurz zur Wiederholung von dem, was du gerade eben gesagt hast, damit man auch mitkommt gut, ist, wir haben natürlich die Situation, dass wir fünf Freunde haben, beziehungsweise wir gehen jetzt vor allem auf die zwei Freunde ein, die Miteigentum an diesem Kronkorken haben. Der eine geht einfach hin und ja, überträgt das Eigentum im Endeffekt an dieses Unternehmen L, was diesen Gewinn auszahlen will, und dafür will es diesen bestimmten Kronkorken sehen. Dieses Unternehmen weiß natürlich nicht, dass der Beklagte in dem Fall als Miteigentümer nicht die Verfügungsberechtigung über diesen Kronkorken hat und somit auch eigentlich nur gutgläubig Eigentum übertragen kann an das Unternehmen L. Hiervon gehen wir aber jetzt einfach mal aus, weil war nicht grob fahrlässig, wussten die auch nichts von, dass er nur Miteigentümer ist. Und außerdem ist es nicht abhanden gekommen. Jetzt nur noch mal kurz zur Wiederholung.
Genau. Und wenn jetzt hier sowas in den Spielbedingungen steht, wie dass nur ein Einzelner diese Auslobung bekommen kann, dann müsste die Bruchteilsgemeinschaft einen Treuhänder erstmal hier einschalten. Aber das lassen wir jetzt erstmal weg, denn wir gehen jetzt weiter zum Vertreten müssen, welches ja nach § 280 Absatz 1 Satz 2 grundsätzlich vermutet wird. Willst du hier noch was zu sagen? Oder?
Na gut, man hat ja grundsätzlich Fahrlässigkeit und Vorsatz. Wenn man es in irgendeiner Weise nachweisen müsse, was Fahrlässigkeit ist, richtet sich nach 276 Absatz 1. Das außer Acht lassen der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt, nochmal ganz kurz an der Stelle, ist jetzt aber kein
Problem.
Anhaltspunkt im Sachverhalt.
Ja. Dann kommen wir noch zum Schaden und hier kann man ja sagen, hätte B den Kronkorken nicht an L zurückübereignet, dann hätten die Beteiligten diesen für seinen Wert ja im Prinzip verkaufen können. Also Paragraph 753 kann man hier nochmal schön anführen. Diese 20.000 Euro entsprechen ja dem Wert des Kronkorkens. Und die Beteiligten hätten somit einen Anspruch auf ein Fünftel des Wertes. Und nach Paragraph 752 ist die Teilung in Natura des Kronkorkens natürlich nicht möglich. Und somit hat K erstmal hypothetisch einen Verkaufserlösanspruch in Höhe von 4.000 Euro. Ein weiterer Anspruch ergibt sich laut des LG Arnsberg hier aus Paragraph 280 Absatz 1 Satz 1, 745 Absatz 2. Hiernach wären erstmal grundsätzlich alle Beteiligten der Bruchteilsgemeinschaft zur Verwaltung bzw. Benutzung berechtigt gewesen, weshalb B die Grenzen seiner Berechtigung hier auch überschritten hat. Hieraus ergebe sich dann ein Schadensersatzanspruch in Höhe von ein Fünftel des Erlöses. Des Weiteren hätten wir noch einen Anspruch aus beziehungsweise könnten wir noch einen Anspruch anprüfen aus Paragraphen 677, 678, also aus, was ist das? 677,
678? GOA, ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn wir ein GOA ansprechen, sagst du einfach nur die Paragraphen und ich füge dann GOA hinzu. Also eine GOA sagt ja im Endeffekt nichts anderes, als dass der Geschäftsführer, also in dem Fall der Beklagte, dann ja, Schadensersatz zahlen müsste, wenn er bei Führung eines Geschäfts mit Fremdgeschäftsführungswillen entgegen des Geschäftsherrn handelt.
Ja.
Und ich glaube, hier ist, wie so oft in unseren Fällen, der Fremdgeschäftsführungswille das Problem, da er ja im Endeffekt die Karre für sich haben wollte.
Ja.
Mit diesen 1.000 Euro, die du vorhin angesprochen hast, er hat ja an jeden 1.000 Euro gezahlt, wollte er sagen, ja, hier habt ihr euer Geld, eure kleinen 1.000 Euro und ich krieg dafür den Polo. Ich nenne es einfach mal Polo.
Ja. Und damit wollte er die anderen natürlich abspeisen, was auch nochmal dafür spricht, dass er eben keinen Fremdgeschäftsführungswillen hat. Okay,
also können wir GOA zur Seite legen.
Genau. Des Weiteren könnte man auch noch Ansprüche prüfen, die aber im Endeffekt hier ausgeschlossen sind. Also man könnte nach Paragraph 985 und 285 hier eventuell einen Herausgabeanspruch bejahen, der aber nach herrschender Meinung auszuschließen ist, weil es eben die Vorschriften des Eigentümer-Besitzer-Verhältnisses umgeben würde. Und natürlich könnte man dann eben noch schnell auf das schon angesprochene Eigentümer-Besitzer-Verhältnis gehen. Nach, welche Paragraphen sind das?
Kommt darauf an, was du daraus haben willst, aber Schadensersatz nach 989, 99.
Genau. Hiernach kann nur die Miteigentümerschaft eingefordert werden. Deshalb spricht viel gegen die Anwendung von Ansprüchen aus Paragraphen 989, 99 innerhalb einer Miteigentümerstellung. Als siebtes und achtens könnte man jetzt hier auch nochmal den 823 Absatz 1 ansprechen und der ist ja eigentlich relativ unproblematisch gegeben, weshalb wir ihn jetzt hier, um es kurz zu halten, kurz ansprechen und sagen, das Ganze liegt vor und Paragraph 816 Absatz 1 Satz 1, also die Verfügung eines Nichtberechtigten, liegt ebenfalls vor. Warum haben wir das jetzt so schnell durchgerasselt, also die letzten drei Ansprüche? Ja, weil wir eben zum Fazit noch eben schnell kommen wollten. Dieser Fall war mal wieder hier ein gutes Beispiel dafür, dass man ja in einer Klausur immer unterschiedlich argumentieren kann. Denn im Originalurteil waren die Beteiligten sich auch nicht mal mehr über den Tathergang überhaupt im Klaren. Also viele haben unterschiedliche Sachen genannt. Es wurde sogar darüber gestritten, ob der B nicht vielleicht doch mitgekommen ist, um die Bierflaschen zu besorgen. Das wusste auch keiner mehr so genau. Und es war auch im Ausgangsfall noch ein bisschen problematisch, dass er wieder nach Hause gefahren ist, weil er diesen Motorschaden hatte, dann aber wiedergekommen ist. Aber das waren alles so Konstellationen, die wirklich sehr strittig sind.
Also wildes Wochenende.
Ja, es war, glaube ich, ein sehr wildes Wochenende, ja. Also es gibt dann auch Aufsätze, die dieses Thema behandelt haben. Die haben sich dann noch tiefer mit den Rechtsfragen beschäftigt. Wir wollten erstmal hier so einen kleinen Überblick geben, welche Paragraphen überhaupt anzudenken sind und wie man die ganze Sache hier begründet.
Ich glaube, das Wichtigste vor allem war daraus auch die Ansprüche aus der Bruchteilsgemeinschaft und aus der GbR, dass man die richtig begründet.
Und vor allem auch, dass man, was ich vielleicht auch sogar gemacht hätte, die GbR eben nicht annimmt. Weil ich hätte jetzt vielleicht gedacht, ja, die wollten ja saufen gehen zusammen und deswegen besteht ein gemeinsamer Zweck und deshalb auch die GbR. Aber wie man gesehen hat, muss man differenzierter argumentieren. Mitnehmen kann man schließlich nochmal diesen typischen Prüfungsaufbau. Und dieser Prüfungsaufbau kann hier in vielen Konstellationen auch automatisch auf das entsprechende Problem stoßen, was auch ganz gut ist. Dennoch dürfte man hier mit entsprechender Argumentation auch noch deutlich unterschiedlichere Ergebnisse erwarten als ohnehin schon. Fest steht, die Klägerin und der Beklagte dürfen hier wohl keine Freunde mehr sein, um die Frage nochmal zu beantworten, die wir am Anfang gestellt hatten. Also wahrscheinlich sind die keine Freunde mehr. Für K war es selbstverständlich, dass der B hier im Unrecht lag und für den B war es auch selbstverständlich, dass er den ganzen Gewinn für sich alleine hat. Ich meine, immerhin hat er ja den Kronkorken alleine gefunden und er war sozusagen der Erste. Und
was hältst du denn davon? Kannst du mal deine Meinung sagen?
Meine Meinung ist, dass die K hier recht hat. Also die sollte auf jeden Fall, beziehungsweise jeder sollte seinen Anteil bekommen, weil man dieses gemeinsame Wochenende auch gemacht hat.
Natürlich genauso, glaube ich.
Ja, also ich meine, sollte man aus Solidarität eigentlich schon nicht zu einer Klage kommen lassen, aber es gibt natürlich Menschen, die ein bisschen geizig sind. Beziehungsweise die diesen Gewinn gerne für sich alleine haben wollen. Ist ja auch irgendwo verständlich. Wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen. Ihr könnt uns gerne auf Apple Podcasts bewerten und wir wünschen euch noch einen schönen Sonntag. Bis dann.